Der Podcast des Roman-Herzog-Instituts.
Durch Deutschland muss ein Ruck gehen.
Tina Meyer-Schneider spricht mit Menschen, für die diese Aufforderung eine Aufgabe ist.
Es ist tatsächlich dieser gegenseitige Prozess, auch wenn Sie im Klassenraum stehen, ja, und in sehr großen internationalen Klassenräumen, werden Sie feststellen, wie viel von der anderen Seite zurückkommt und wie viel Sie da eigentlich lernen können. Wie gehe ich mit diversen Klassenräumen um? Das haben wir damals sozusagen von der Pike auf gelernt. Man lernt irgendetwas Neues und möchte das gleich dann, nachdem man es verstanden hat, vermitteln. Und das hat sich so, glaube ich, sehr stark für mich herausgebildet und ist mir sehr stark deutlich geworden. Und dann wollte man natürlich erst Lehrer werden.
Mein Name ist Tina Meyer-Schneider. Sie haben den Podcast aus dem Roman-Herzog-Institut angeschaltet. Heute ist bei mir zu Gast Professor Dr. Harald Sander. Er ist Volkswirt an der Technischen Hochschule in Köln, ist dort an der Fakultät für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften beheimatet und leitet den Jean Monnet Chair Europe and the Global Economy. Herzlich willkommen, Herr Professor Sander.
Ist mir ein Vergnügen, danke.
Herr Sander, jetzt so eine Universitätskarriere, das ist ja für viele etwas, was weit in den fernen Sternen steht. War das für Sie etwas, was von Ihrer Familie schon vorgegeben war, eine akademische Karriere einzuschlagen?
Definitiv nicht. Das war tatsächlich nicht in die Wiege gelegt worden. Und ich bin auch in der Tat der Erste in der größeren Familie, der eine akademische Karriere eingeschlagen hat. Und ich bin ein sehr klassisches Arbeiterkind aus dem Ruhrgebiet, der Boomer-Generation. Aber wir haben einen großen Vorteil gehabt, dass wir in die Bildungsoffensive der 70er Jahre hineingeboren wurden. Und wenn man dann plötzlich irgendwann mal, meistens ein bisschen zu spät, festgestellt hat, dass man eigentlich, naja, doch gewisse Talente hat und bestimmte Dinge ganz gut in den Griff bekommt, dann war es dann plötzlich möglich, dass man dann noch in den zweiten Bildungsweg eingestiegen ist und BAföG bekam, was sehr wichtig war. Ein bisschen musste man sich so seine Unterstützung von Eltern und Großeltern zusammensuchen und natürlich auch immer noch nebenbei arbeiten, was ganz günstig war in meinem Fall, weil ich natürlich eine Lehre hatte, eine kaufmännische Lehre, und dort konnte ich dann immer wieder in den Semesterferien 6 Wochen oder länger oder 8 Wochen, 2 Monate arbeiten, ja, und noch etwas Geld nebenbei verdienen und das Studium damit ganz gut finanzieren. Aber nicht nur das, auch als Tutor relativ früh immer an der Hochschule gearbeitet, damit das funktionierte.
Ja, aber ich sehe, Sie haben sich da Ihren Weg gesucht und sind auch quasi, wie man das so schön heute sagt, auf dem zweiten Bildungsweg sozusagen in Ihre akademische Laufbahn gekommen. Lassen Sie uns nochmal zurückgehen in, Sie sagen ja, das nordrhein-westfälische Ruhrgebiet, an der Stelle sind Sie aufgewachsen. Aber Ihre Eltern haben Sie unterstützt. Sie haben sich auch der Bildungsoffensive nicht in den Weg gestellt und gesagt, mein Sohn macht aber das so, wie Vater das macht.
Nein, das nicht, aber es war definitiv fremd. Es war eine andere Welt, ja, und es ist schon so, naja, was ist denn mit dem Jungen eigentlich los?
Ne? Mhm. Wo hat Ihr Vater denn gearbeitet und Ihre Mutter?
Ja, mein Vater war Gießereiformer. Das war immer so, in der Schule war das immer eine interessante Sache. Ja, was macht denn eigentlich? Kernmacher war die genaue Bezeichnung. Und das war sozusagen, das war natürlich sehr harte Arbeit, aber es war auch eine sehr fordernde fachliche Arbeit. Ja, und sozusagen im Ruhrgebiet waren diese stahlverarbeitenden Tätigkeiten, das war eine gewisse Arbeiteraristokratie
auch. Ja, war, ne? Ja, auch hoch anerkannt.
Ja, ja,
also es,
ja,
wäre
ja
doch auch nur natürlich für einige sicher gewesen, dem Vater in den Beruf zu folgen oder in das Unternehmen.
Ja, das war eigentlich dann nicht mehr so opportun, weil die Sachen dann irgendwann mal obsolet geworden sind. Aber das war eigentlich auch nie wirklich die Frage. Und das war natürlich der Punkt, dass man schon sagte, dass die Eltern schon sagten, also, und das war ja auch, waren ja auch die 50er, 60er, 70er Jahre, unser Sohn, unsere Kinder sollen es mal irgendwie besser haben als wir und nicht so hart arbeiten müssen wie wir. Also diese Aspiration, die war eigentlich ja immer da. Und das war bei, und das sehe ich eigentlich auch bei sehr, sehr vielen Kollegen, ne? Um mich herum, die dann ähnliche Lebenswege gemacht haben, nicht immer Professoren, aber Doktor der Chemie und. Und es war ja so, dass viele Leute, mein Vater war Jahrgang 1929, 1939 mit 10 brach der Krieg aus, Schuljahre waren sehr wenige, Schule fand kaum statt. Und die sind dann natürlich alle in die Produktion gegangen, ja, obwohl sie möglicherweise für Höheres geboren wären oder möglich gewesen wäre, aber die Bedingungen waren nicht so. Und da waren eben viele, die dann schon sagten, also wir geben unseren Kindern was mit. Ja, und da war eben eine Aufwärtsmobilität, die wir ja unglücklicherweise heute nicht mehr so haben.
Ja, Sie sind zur Zeit des Wirtschaftswunders ja groß geworden. Und sicherlich ist da so ein ganz besonderer Geist durch die Gesellschaft geweht. Wenn Sie aber noch mal in Ihre Schulzeit reingucken, haben Sie gerne gelernt? Haben Sie sich schon immer gerne mit Lehrthemen beschäftigt?
Schwierig. Also in den frühen Jahren ja, in den Pubertätsjahren natürlich nicht. Wäre auch seltsam. Wäre eine seltsame Pubertät. Danach aber extrem stark.
Ja, also ich dann, aber Sie sind erst in die Lehre gegangen, erst zur Bank. Ja. Mal was Ordentliches.
Mal was Ordentliches lernen, kaufmännische Lehre. Gut, das hat natürlich eine gewisse Sache, wo man auch in die sozusagen mit Wirtschaftsthemen dann auch näher in Kontakt kam. Und dann gibt es einen gewissen Automatismus. Ne? Also das war ja recht witzig, die Berufsberatung bei in der Realschule oder nach der Realschule, alle haben die wundersamsten Berufswünsche gehabt. Und die eine Hälfte wurde dann technischer Zeichner und die andere Hälfte machte eine kaufmännische Lehre. So ungefähr lief das dann. Und wenn es dann weiterging, dann wurden die einen, dann gingen dann in den technischen Bereich und die anderen in den Wirtschaftsbereich.
Aber hat jemand Sie dort inspiriert, dass Sie gesagt haben, nee, ich mache das nochmal, ich hole noch mein Abitur nach und möchte dann studieren? Haben Sie das aus sich selbst heraus entwickelt?
Ja, also es war wirklich intrinsische Motivation. Und ich hatte auch eigentlich ein äußerst tiefes Interesse an wirtschaftlichen Fragen entwickelt und auch eine Leidenschaft dazu. Sobald man etwas begriffen hat, das sozusagen gleich weiterzugeben und ein Tutorium zu machen und andere auszubilden, das ist manchmal so bei Leuten. Man lernt irgendetwas Neues und möchte das gleich dann, nachdem man es verstanden hat, vermitteln. Und das hat sich so, glaube ich, sehr stark für mich herausgebildet und ist mir sehr stark deutlich geworden. Und dann wollte man natürlich erst Lehrer werden.
Das hätte ich Sie jetzt gefragt und auch für unsere Zuhörerinnen. Herr Sander strahlt übers ganze Gesicht, wenn es um das Thema Lehre geht. Ich hoffe, Sie können das alle auch in seiner Stimme hören, die heute nicht mit uns hier im RHI sitzen können. Also Lehrer sind Sie aber nicht geworden.
Nein, war die ursprüngliche Idee, aber dann war auch große Faszination an wirtschaftstheoretischen Entwicklungen, mich in neue Theorien, in Empirie einzuarbeiten, um sozusagen, wie man mit Goethe sagen würde, um zu schauen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Ne?
Sie haben gesagt, Sie sind viel auch damit beschäftigt gewesen, das Ganze zu finanzieren, das Studium. BAföG gab es dann damals schon. Aber mit einem Augenzwinkern haben Sie gesagt, auch die Eltern musste man immer wieder motivieren, doch ein bisschen was dazu zu geben. Wie haben Sie die denn motiviert?
Ach ja, wir hatten so ein kleines Abkommen. Das BAföG war da, ja, und dann gab es von den Eltern noch mal 100 D-Marken, dann gab es von der Oma noch mal 100 D-Mark und dann gab es noch BAföG und dann und man arbeitete zusätzlich und dann waren da 500-600 D-Mark zusammen und davon ging es dann schon.
Ja, und Sie sind auch ausgezogen?
Ja, relativ früh, also mit meiner damaligen Freundin, heutigen Frau. Da haben wir ein ähnliches Arrangement irgendwie hingekriegt und dann waren wir so bei 1000 D-Mark und da war eine 200 D-Mark Wohnung möglich und man konnte ganz gut leben. Und ich war ein recht erfolgreicher Nachhilfelehrer.
Die sind heute auch immer noch sehr beliebt. Herr Sander, jetzt sind Sie an die Universität gekommen. Wie ist Ihre akademische Karriere denn dann losgegangen?
Ja, also nach dem Abschlussdiplom Volkswirt bin ich dann mit meinem akademischen Lehrer, Professor Dieter Bender, zusammen damals von der Universität Essen nach zur Ruhr Universität Bochum gegangen, als wissenschaftlicher Mitarbeiter für natürlich 4 Jahre. Man hat promoviert, ich habe promoviert und danach war eine Frage, geht es dann weiter, will man jetzt erstmal habilitieren? Und dann hatte ich die Chance gehabt, auch ich hatte auch eine Habilitationsstelle gehabt, aber aus persönlichen Gründen passte das so ortstechnisch nicht so wirklich und habe dann ein Postdoktorandstipendium der Deutschen Forschungsgemeinschaft, sehr großes Ding, über 3 Jahre erhalten. Und das gab mir die Möglichkeit, für einen mehrmonatigen Aufenthalt beim Internationalen Währungsfonds, am Research Department, als auch darin enthalten ein Aufenthalt in Mexiko, Gespräche an der mexikanischen Zentralbank. Das waren ja die Phase der Verschuldungskrise der Entwicklungsländer der 80er Jahre. Und das war also eigentlich eine hochspannende Geschichte, weil es darum ging, wie löst man diese Verschuldungskrise auf? Ja, das wurde erst ein bisschen hin und her gemanagt, bis erst 1989 gab es dann, glaube ich, den Baker-Plan, der Baker-Plan hat nie wirklich funktioniert, sondern der Brady-Plan später, wo dann tatsächlich es zu partiellen Schuldenerlässen kam. Aber das war die Phase, wie managt man sowas? Und das war schon sehr spannend und ich habe mich dann auch sehr stark mit diesen Themen auseinandergesetzt und habe das getan, war basiert dann am Institut für Entwicklungstheorie und Entwicklungspolitik, auch an der Ruhr-Universität Bochum, was auch schon eine sehr internationale Umwelt für mich darstellte. Also sehr viele Gastwissenschaftler aus aller Welt und also das hat mich schon sehr stark fasziniert.
Ja, das Internationale hat Sie auch immer gereizt, ja. Neben den Wirtschaftsthemen. Ja. Mit den Menschen der Welt ins Gespräch zu kommen, von ihnen zu lernen und mit ihnen zu lernen.
Ja, es ist tatsächlich dieser gegenseitige Prozess, auch wenn Sie im Klassenraum stehen, ja, und in sehr großen internationalen Klassenräumen, werden Sie feststellen, wie viel von der anderen Seite zurückkommt, und wie viel Sie da eigentlich lernen können.
Sie haben selbst gesagt, als Sie dann in Maastricht waren, dort haben Sie einen Managementstudiengang mitgeleitet, wenn ich das richtig so übertrage. Hatten Sie manchmal 80 Studierende vor sich aus wirklich fast allen Nationen dieser Welt?
Ja, in Maastricht habe ich auch dann kurzfristig auch mal den Studiengang, den Master of Business Studiengang auch mal zumindest eine Richtung geleitet. Ja, und das war sozusagen der internationalste Klassenraum, den man sich vorstellen konnte. Die Maastricht School of Management ist eine Institution der niederländischen Entwicklungszusammenarbeit, die gegründet sind für Ausbildung, ja, für Leute aus Entwicklungsländern. Aber das ging dann sehr schnell weiter. Das wurde dann zu einer internationalen Business School. Und ich sage immer, wir haben manchmal 80 Studenten aus 90 Ländern gehabt. Da gab es noch ein paar doppelstaatliche darunter. Also das war wirklich schon sehr faszinierend, was man heute ja in der Hochschuldidaktik unter Diversität diskutiert. Wie gehe ich mit diversen Klassenräumen um? Das haben wir damals sozusagen von der Pike auf gelernt. Und da müssen Sie halt wirklich schauen, wie bringe ich das zusammen? Und da war eben die interessante Sache, was kriege ich dort zurück? Ja, was kriege ich von 90er Jahre, die ersten Chinesen?
Ja. Ja,
was bekomme ich da zurück? Unser erster chinesischer Student, glaube ich 1991, der hat gefragt, ob er sozusagen die wirtschaftlichen Zusammenhänge mit Pfeilen in der Klausur darstellen könnte, weil das mit dem Schreiben wäre nicht so, ne? Mit der englischen Sprache. Und das war trotzdem super.
Ja. Ja, das ist schön, der Punkt, den Sie stark machen, dass Diversität ja immer in beide Richtungen geht und funktionieren kann. Was kann ich den anderen mitgeben und was nehme ich von meinem Gegenüber mit? Was ist Ihre Antwort an die Universitäten heute? Wie kann Diversität gelingen in Forschung und Lehre?
Wir müssen uns damit natürlich auseinandersetzen. Wir müssen unterschiedliche Lernformen nutzen. Jeder oder jede lernt in einem anderen Tempo und wir müssen schauen, dass wir da sozusagen nicht immer nur eine Lernform, also der klassische Frontalunterricht, aber das muss einfach variiert werden und wir müssen da schauen, wie wir neue Prüfungsformen finden, wie wir Leute einbinden, wie sie sich äußern können. Teamarbeit ist eine sehr große Sache, die mir immer sozusagen auch in meiner Arbeit immer sehr wichtig war. Also gerade in Köln haben immer versucht, in Studiengänge, in Summer Schools, in Winter Schools, Teamarbeit, Arbeiten nach Möglichkeit verschiedener Nationalitäten miteinander zu kombinieren, um voneinander zu lernen, um, was man so theoretisch manchmal interkulturelle Kommunikation nennt, dass man diese internationale, interkulturelle Kommunikation sozusagen im Klassenraum auch lebt. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache und das nicht auch, nicht immer nur so ganz kurzfristig für mal so ein Ein-Stunden-Projekt oder eine kleine Zusammenarbeit. Ich habe das in einem Studiengang, den wir da gegründet haben, haben wir sozusagen eine fast einjährige Zusammenarbeit an einem Masterarbeitsprojekt.
Ja, ist das der Global MBA, auf den Sie gerade anspielen? Dort sind nämlich zusammen mit der TH Köln die University of North Florida, die Universität Warschau und für einen Zeitraum die Dongbei University aus China mit Ihnen zusammen im Boot gewesen.
Irgendwann kam die Anfrage an uns, es waren erst Frankreich war dort dabei, dort sind die Amerikaner und die wollen eigentlich einen gemeinsamen Studiengang in Wirtschaft machen. Bei uns war die Sprachenfakultät dort involviert. Dann bin ich runtergefahren mit dem Kollegen, der Sprachler, und dort haben wir den Dekan der University of North Florida getroffen, wir haben die Franzosen gesprochen. Und das war morgens um 8 Uhr in einem französischen Café in Aix-en-Provence.
Schön. Wir sind alle schon mit Ihnen dabei. Wir sitzen mit am Tisch.
Wir wären gerne etwas später gekommen, aber der französische Partner zu dem Zeitpunkt begann seine Arbeit immer schon sehr früh morgens. Also 8 Uhr war seine Frühstückspause. Wir sind also in dieses Café gegangen am Platz der Märtyrer der Résistance. Und haben dort relativ schnell, und das war, sagen wir mal, vielleicht auch die Erfahrung, die ich schon hatte an der Maastricht School of Management im Design solcher Programme, kam ich sehr schnell mit dem amerikanischen Dekan überein, wie das Programm insgesamt so aussehen könnte.
Ja, Sie hatten gemeinsame Vorstellungen.
Ja, das lief dann ganz gut, da musste man das noch ein bisschen feinjustieren und dann waren wir im Prinzip relativ zügig fertig. Wir sind dann 2001, glaube ich, schon gestartet, haben 2002 nochmal redigiert und ein Kohortensystem gemacht, wo drei Nationen miteinander jeweils ein Semester, damals noch Köln, Frankreich, dann USA. Dann haben wir die Amerikaner hinzugenommen. Irgendwann sind die Franzosen ausgestiegen und dann haben wir die Chinesen dabei genommen, um das wirklich global zu machen. Leider sind, das ist Geopolitik, dann vor 2 Jahren gab es dann aus den USA das Signal, wir arbeiten mit China, wollen wir nicht mehr zusammenarbeiten. Das fand ich sehr tragisch. Aber das war sozusagen dieses Programm. Und eines der Hauptkernpunkte war immer, ihr seid mit 4 Nationen oder manchmal auch noch viel mehr, weil die Deutschen nicht immer Deutsche sind, sondern wir haben auch sehr viele Italiener, Spanier und so weiter drin, zusammen. Und bitte, jetzt kriegt ihr ein Forschungsprojekt, in dem ihr wirklich sobald ihr Köln verlasst, was sozusagen im Januar ist, bis zum Herbst zusammenarbeitet in einem Team mit allen Höhen und Tiefen, denn das ist genau das, was ihr in der Wirtschaft hinterher auch braucht. Und ihr müsst lernen, wie das ist, mit auch manchmal mit den anderen Eigenheiten umzugehen.
Ja.
In der Frühzeit war das bei den Franzosen immer interessant. Da gab's immer.
Ich wollte gerade sagen, holen Sie uns mal mit ins Boot. Was sind denn, bewahrheiten sich denn die Klischees, die wir so vom jeweils anderen haben in der Zusammenarbeit?
Also mit den Franzosen war das immer so, dass die Last Minute geliefert haben. Das gab dann immer Panikattacken bei den Deutschen, die das alles schon vorher haben wollten und dachten, da kommt gar nichts mehr. Und sozusagen 5 Minuten vor Toreschluss wurde dann ein ziemlich perfektes Dossier oder was auch immer oder Anteil dann tatsächlich auch geliefert.
Also nicht nur die Franzosen, auch die Deutschen haben ihr Klischee bestätigt.
Ja.
Die Amerikaner, gibt es da auch eine Besonderheit, von der wir lernen können, wie das ist, im beruflichen Kontext so zusammenzuarbeiten?
Wenn überhaupt, finde ich, nehmen die Dinge oftmals nicht so ernst wie unsere Deutschen. Ja? Also so eigentlich, die müssten doch mehr und die sollten. Und also da ist mehr Lockerheit zum Guten wie zum Schlechten. Ne?
Sie selbst sagen über sich, dass Sie Forschender und Lehrender aus Leidenschaft sind. Wir haben das jetzt schon gespürt, aber sagen Sie uns noch mal ganz genau, was ist Ihre Motivation, mit anderen in Kontakt zu treten?
Ja, die Debatte, der Austausch. Ja, und das ist, also ob das nun fachlich ist oder ob das nun auch in der, also wie gesagt, ich habe ja dann Summer Schools und Winter Schools für Australier und Amerikaner gemacht, die dann auch vom Jean Monnet Lehrstuhl, so über den Jean Monnet Lehrstuhl der EU dann gefördert wurden. Und da ist eben der Punkt, also nehmen wir auch jetzt gerade läuft gerade meine Summer School, ein bisschen weniger gefüllt als üblich, dank Corona, das läuft dann doch sehr schlecht an, aber die Idee ist, bitte, wir haben jetzt die Debatte zwischen den Europäern und den Amerikanern, ja, über amerikanische Industriepolitik, über die europäisch-amerikanischen Wirtschaftsbeziehungen. Und dort ist dann natürlich die Sache, wie seht ihr das? Macht da mal eine Hausarbeit zu aus, liebe Amerikaner, liebe TH Köln-Studierende, ja, und wir diskutieren das dann zusammen im Klassenraum und wie unsere unterschiedlichen Perspektiven sind. Ja. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache, die dort stattfindet.
Und ich bin heute irgendwie, Sie bieten so viele Nationen an, trotzdem nochmal, auch wenn es um die globale Politik und Wirtschaftspolitik geht, wie ist es denn mit den australischen Studierenden, das zu diskutieren? Denn das ist eine Geschichte, die ich sehr gerne erzähle. Ich selbst war in Australien und fand es faszinierend, dass das Erste, was mir beigebracht wurde, dass die Australier die Welt andersrum sehen. Da ist nämlich Australien oben und wir sind down an.
Ja, das ist natürlich, da haben wir natürlich den Punkt, dass Australien auf natürlich viel mehr auf Asien schaut. Ja. Das ist dann für unsere Studierenden auch wieder interessant, diese asiatische Perspektive oder asiatisch-pazifische Perspektive kennenzulernen und zu sehen, dass dort andere Prioritäten sind. Gleichzeitig haben ja Australier vielfach Wurzeln in Europa. Und oftmals eben nicht genug Informationen, wie es dann hier läuft. Und oftmals ist es sozusagen ja diese angelsächsische Welt, die dort dominiert. Und das macht natürlich für die auch einen großen Reiz aus. Ein Vorteil ist natürlich in Australien, sie haben so viele europäische Migranten. Ich denke manchmal nur Iren, ja. Aber jedenfalls sehr viele aus Irland, die dann auch gerne so als Begleitpersonen mitkommen, um dann nochmal nach Irland zu schauen. Aber auch Italiener etwa. Und also es sind viele, da ist das Interesse in Australien an Europa ist da. Und wenn Sie das geostrategisch sehen, schauen wir natürlich heute viel mehr wieder nach Australien. Nicht zuletzt wegen Rohstoff, wegen grünem Wasserstoff etc. Da sich ja geostrategisch viel verschiebt. Und das, denke ich, wird auch für unsere Studierenden sehr interessant werden, da den Dialog weiterzuführen.
Mit Martin Lang sprechen Sie in den RHI-Kontexten noch ausführlich zu Ihren Forschungsthemen. Ich danke Ihnen dafür, dass Sie die aber schon mal angerissen haben. Also alle, die den Podcast hören, auch die Kontexte mit Harald Sander und Martin Lang einschalten. Herr Sander, Sie haben vorhin erzählt, dass Sie mit Ihrer Frau schon zu Studienzeiten zusammengezogen sind. Jetzt haben Sie uns wissen lassen, Sie machen Summer School, Sie sind dort in der Welt unterwegs, Sie haben Ihre Workshops und sind Sie eigentlich mal zu Hause und teilt Ihre Frau die Leidenschaft fürs Lehren?
Also meiner Meinung nach bin ich öfter zu Hause, als meine Frau das zugestehen würde. Es ist nicht so schlimm. Also es ist, denke ich, schon erträglich. Und es ist natürlich vor allen Dingen durch Corona auch ruhiger geworden.
Herr Sander, wenn Sie heute die jungen Menschen anschauen, die sagen, denen geht's wie Ihnen, es ändert sich in der Welt was, die haben so ein Gefühl dafür, dass Wirtschaft aber ein ganz wichtiges Thema dabei ist. Was würden Sie denn raten, wer jetzt fertig ist? Welches ist denn das spannendste Fach aus Ihrer Sicht in den Wirtschaftswissenschaften? Wo sollen sich junge Studierende engagieren?
Also ich mag natürlich die internationale Ökonomie und ich finde sie weiterhin auch extrem spannend. Und das geht ja heute in Richtung Geoökonomie. Und das ist natürlich ein wahnsinnig spannendes Feld. Also ich kann das eigentlich nur jedem empfehlen, da weiterzuschauen. Also zumindest jemand, der auch über ein ausgeprägtes politisches Interesse verfügt.
Vielen Dank, Herr Sander, dass Sie uns mit auf Ihren Lebensweg genommen haben, auf Ihre akademische Entwicklung und sogar noch einen Ausblick dazu gegeben haben, wo jetzt es lohnt, sich in der Ökonomie einen Blick mal stärker reinzurichten. Das war der Podcast aus dem Roman-Herzog-Institut. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Sander.
Vielen Dank, es war mir ein Vergnügen.
Nur wer die richtigen Fragen stellt, findet am Ende auch die Antworten, die zu einer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Weiterentwicklung Deutschlands beitragen. Dr. Martin Lang geht diesen Fragen in den RHI-Kontexten auf den Grund. Schauen Sie rein auf unserer Webseite unter romanherzoginstitut.de oder auf unserem YouTube-Kanal. Tina Meyer-Schneider trifft alle zwei Wochen die Menschen dahinter. Im Podcast des Roman-Herzog-Instituts. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie uns!